Ich habe zu Beginn eine ganz persönliche Frage an dich. In deinem Leben, was ist in deinem Leben diese aussichtslose Situation, in der du keine Hoffnung mehr hast? In der du denkst, da gibt es keinen Ausweg mehr? Wir haben das im Lobpreis gehört von dieser Geschichte. Was ist in deinem Leben? In deinem Leben, welche Geschichte, welche Situation ist es, wo du sagst, da gibt es keinen Ausweg, die ist hoffnungslos? Wo du formulierst, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin völlig ratlos, wo du dich fragst, gibt es da noch einen nächsten Schritt? Oder wo du vielleicht sagst, ich fühle mich bedroht von all jenen, hey, die so viel stärker und klüger und geschickter sind und nie wirklich Fehler machen. Eine Situation, wo du formulierst, hey, ich stecke in der Sackgasse und dich fragst, gibt es da noch einen Ausweg? Was ist deine Situation? Immer wenn ich auf dem Stuhl sitze, denk doch bitte an diese Situation. Ich bin unwahrscheinlicher Sportfan und habe Freude an Sport. Und ich will euch mit hineinnehmen in eine aussichtslose Situation im Sport. Es ist ein Footballspiel und es steht 19 zu 20 bei diesem Footballspiel. Dieses Team, wo 19 Punkte hat, hat noch genau 4 Sekunden zu spielen. Okay? 4 Sekunden noch. Und dieses Team, wo 20 hat, die müssen das Team noch einmal tackeln und das Spiel ist vorbei. Es ist sogar schon so weit, dass die Siegesparade beginnt und die Mannschaft, die 20 Punkte hat, schon ihren Trommler und Chor auf das Feld schicken, um zu feiern. Und schaut euch an, in diesem Clip, was jetzt passiert. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung und nicht nur im Sport gibt es Hoffnung. Es gibt auch für die Situation in deinem Leben Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und darum soll es heute Morgen gehen in dieser Predigt. Wir tauchen ein in diese Samuel-Geschichte. Wir tauchen ein in die 4. und 5. Kapitel von dieser Samuel-Geschichte und sehen, wie die Hoffnung zurückkommt. Selbst wenn der Punktestand gegen dich spricht, selbst wenn die Situation aussichtslos scheint, gibt es Hoffnung. Es fängt alles an mit einem Krieg. Der Lieblingsfeind von den Israeliten, die Philister. In dem Kampf sind die Israeliten und sie kämpfen gegen dieses Volk der Philister. Und es passiert, dass die Philister gewinnen. 1:0 für die Philister. Die Philister schlagen sie und es gibt einen Verlust von 4000 Mann. Die Israeliten fragen, hey, warum ist es passiert? Die Ältesten aus dem Stamm sind deprimiert und fragen, warum konnte es zu dieser Niederlage kommen? Was ist daran passiert? Und sie fragen, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Aber diese Frage nach diesem Warum ist nicht ganz so ehrlich. Wenn man sich die Geschichte weiter anschaut, dann stellt man fest, hey, in Wirklichkeit will man die Wahrheit gar nicht erfahren. In Wirklichkeit wollen diese Ältesten an diesem Punkt nur eine schnelle Soforthilfe, eine schnelle Lösung, die ihr Problem verändert. Denk mal an deine Situation. wo du keine Hoffnung mehr hast. Willst du da die Wahrheit? Oder willst du eher nur eine schnelle Soforthilfe? Die Israeliten wollen die schnelle Soforthilfe. Und sie überlegen sich, was könnte helfen? Und sie kommen zu dieser Idee. Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen. Von Silo, dass er in unsere Mitte komme und uns errette aus der Hand unserer Feinde. Da ist die Lösung, da ist diese schnelle Soforthilfe, dieser Zauberspruch. Lasst uns die Bundeslade zu uns holen. Dann ist Gott gegenwärtig. Diese Holzkiste mit Gold überzogen, wo die Gebote und andere Dinge drin aufbewahrt wurden, wo man mit schon durch die Wüste gegangen ist, wo man Jericho schon zum Fall gebracht hat, mit den Flügeln der Cherubin obendrauf, wo den Thronsitz Gottes symbolisieren soll. Der Thronsitz ist vielleicht fürs Auge leer, aber für den Glauben ist es der Platz Gottes, der da unsichtbar, aber ganz real gegenwärtig thront. Das ist ihre Soforthilfe. Lasst uns die holen und ins Lager bringen. Dann ist Gott da. Dann können wir nicht mehr verlieren. Wenn Gott da ist, dann ist uns der Sieg sicher. Weil Gott ist da. Das sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubin thront. Und es waren dort die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Pinhas, die Söhne von Eli. Was macht dieses Volk hier? Man bedient sich Gott. Man verfügt über Gott und sagt, so, jetzt holen wir die Bundeslade und dann bist du da und dann musst du für uns kämpfen. Aber sie fragen nicht nach dem Willen Gottes. Die ersten drei Kapitel, da geht es um diesen Hauptdarsteller von Samuel. Jetzt sind wir in Kapitel 4, wo wir in so einer aussichtslosen Situation sind. Und wo ist Samuel? Wo ist dieser Samuel, der dem Volk das Wort Gottes predigt, der von Gott hört und weitergibt? Wo ist dieser Samuel? Der taucht nicht auf. Der Hauptdarsteller Samuel verschwindet. Und der neue Hauptdarsteller heißt die Bundeslade. Man fragt sich, warum ist Samuel nicht da? Schiebt ihn das Volk auf die Seite, weil sie sagen, wir sind in so einer Situation, da brauchen wir keinen Mahner. Wir brauchen in dieser Situation Einigkeit zu jedem Preis. Auch zu dem Preis, dass das Wort Gottes verloren geht. Die stumme Lade Gottes, die stumme Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubin thront, ist willkommen im Lager. Aber nicht willkommen ist der Prediger des Wort Gottes. Samuel wollen sie nicht, sie wollen die stumme Lade Gottes, aber nicht das lebendige Wort Gottes. Gott muss, was Israel will in dieser Situation. Kommen wir zu deiner Situation. Muss bei dir auch Gott, was du willst? Holst du dir auch lieber die stumme Lade in deine Situation als den lebendigen Gott, der zu dir spricht? Was passiert, wenn Gott und seine Heiligkeit und sein Wort für unsere eigenen Zwecke missbrauchen? Was passiert, wenn wir sagen, wir wollen diese stumme Lade, wir wollen eigentlich nicht richtig hören, was du sagst, sondern wir wollen dich gebrauchen für unsere Situation. Und die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Das ist der Effekt. Das wollen die Ältesten aus dem Stamm Sie sagen, wir wollen Gottes Gegenwart da haben. Und was es auslöst, ist bombastisch. Das ganze Volk Israel jubelt, jaucht, die Erde erdröhnt. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt diese Lade Gottes und da geht was ab in dem Lager. Die freuen sich, weil sie wissen, jetzt ist Gottes Gegenwart da und jetzt ist uns der Sieg. Und der Effekt geht noch weiter, sogar zu den Feinden, weil die hören das und die denken sich, oh nein, der Gott Israels ist da, der dich schon aus Ägypten geführt hat, der Jericho schon zum Fall gebracht hat. Und wir haben die Situation, dass die Philister Angst bekommen und die Israeliten siegessicher dastehen. Eigentlich ist doch klar, wie es jetzt ausgeht, oder? Aber die Philister, die berappeln sich. Die sagen, ja, lieber bin ich tot, als Sklave für die zu dienen. Also jetzt gehe ich in den Kampf. Und was passiert? 2-0 für die Philister. Die Philister schlagen die Israeliten. 30.000 Israeliten sterben. Und was noch viel schlimmer ist bei dieser Niederlage, das Allerschlimmste, was passieren hätte können, passiert. Die Lade Gottes, die Bundeslade, wird von diesen Philistern erbeutet. Als Beutestück führen sie diese Lade weg. Hey, wir müssen ganz kurz innehalten an diesem Punkt. Gott verliert. Gott lässt sich besiegen. Hey, wenn irgendein Götze verliert, dann verliert er seine Glaubwürdigkeit. Dann braucht man den Götze nicht mehr. Aber Gott verliert hier an dem Punkt. Verliert er auch seine Glaubwürdigkeit? Den Hebräern ist der Thron des lebendigen Gottes von den Heiden weggenommen worden an dieser Stelle. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Gegenwart Gottes wird weggenommen. Es wäre, als wenn Gott ins Exil gehen würde. Und es kommt noch schlimmer. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Also was machen sie? Sie bringen diese Gegenwart Gottes, diese Lade Gottes mit ihrem siegreichen Zug zurück und stellen sie in den Tempel von Dagon. Sie unterstellen sie diesem Gott und sagen, schaut her, wir haben besiegt, wir haben euch besiegt, wir haben dich als Gottheit besiegt. Unser Gott ist stärker. Eine aussichtslose Situation. Gott lässt sich besiegen. Das ist der Gott vom Alten Testament. Das ist aber auch der Gott vom Neuen Testament. Denn in dieser Situation, wo Jesus kommt, verraten wird, wo er vors Gericht muss, wo er angeklagt wird, wo er verurteilt wird, wo er ans Kreuz genagelt wird, wo man seinen Leichnam nimmt und ins Grab steckt und den Stein davor macht. Da verliert Gott auch. So alle Macht, Größe und Ehre entäußern, so tief herunterlassen kann sich der Gott der Bibel. So weit entäußern kann er sich. Und der Grund, der bist du. Er ist bereit, sein Kostbarstes zu geben für dich, um dir Erlösung zu schenken, um dir Rettung zu schenken, um dir Heilung zu schenken. Ist er bereit, sich zu entäußern und zu erniedrigen? Dieser Gott der Philister ist ganz anders. Der thront in seiner Statue in diesem Tempel und die Philister freuen sich, dass er gewonnen hat. Und die Bundeslade ist so unter seinen Füßen. Da passiert Folgendes. Und als die Leute von Ashdod am anderen Morgen sich früh aufmachten und in das Haus Dagons kamen, sahen sie Dagon auf seinem Antlitz liegen, auf der Erde, vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Die kommen da morgens rein und da liegt diese Statue. Dieser Götze liegt vor der Lade Gottes. Die liegt dort und was machen die? Die überlegen, oh, was ist hier passiert? Vielleicht ist es ein Zufall. Und sie stellen diesen Dagon schnell wieder auf. Hey, 2-1. 2-1. Gott schlägt zurück. Und ich will, dass ihr das mitnimmt. Wenn Gott aufsteht, dann stürzen die Götter. Wenn Gott aufsteht und er ist und bleibt in Christus für ewige Zeiten, wie immer die Weltgeschichte sich gestalten mag, egal wie deine Situation sich verändert, der Auferstandene, dann stürzen die Götter. Wenn Gott aufsteht, dann stürzen die Götter. Wenn Gott in deiner Situation aufsteht, dann stürzen die Götter. Nehmt es mit, es ist niemand da, der Gott hilft. Die Hebräer sind entwaffnet, entmachtet, entrecht. Niemand muss ihn wieder aufstellen. Oder den Dagon, den muss man wieder aufstellen. Das müssen die Priester selber machen. Aber Gott kämpft selbst für seine Ehre. Die Bundeslade fängt an, wie ein Eigenleben zu entwickeln. Gott hilft sich selbst. Gott kämpft selbst um seine Ehre. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass die geschehen ist. Das ist die Situation, wo die Emmaus-Jünger drinstehen. Ähnlich hoffnungslos wie diese Situation mit der Bundeslade. Sie sagen, hey, er wurde verraten, er wurde gekreuzigt, er ist gestorben, unsere Hoffnung ist dahin, alle Jünger sind weg. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Aber wenn Gott eingreift, dann fallen die Götzen. Wenn Gott eingreift, dann erweckt er seinen Sohn zum Leben, dann erweckt er wieder zum Leben. Und dann ist Hoffnung da. Und dann verändert sich das. Gott steht auf, er selber. Gott ist es, der aufsteht. Und nicht Menschenhände, die ihm aufstellen. Aufgestellt werden muss nur dieser Götze Dagons. Hey, und vielleicht ist in deinem Leben eine Situation, wo du das Gefühl hast, ich muss aufstellen. Wenn ich mir so die Entwicklung, die theologische Entwicklung anschaue, die sich gerade entwickelt, da habe ich manchmal das Gefühl, was machen die Leute mit dieser Bibel? Was passiert? Wo gehen wir dorthin? Und ich habe das Gefühl, ich muss kämpfen und kämpfen. Hey, nein, Gott kämpft. Er steht auf. Er kämpft für sein Wort. Wenn wir anfangen, für ihn zu kämpfen, vertauschen wir die Rollen. Er stützt uns, er kämpft für uns. Wir dürfen sicher einstehen für ihn. Aber er kämpft und stellt seine Ehre wieder her. Also stellen diese Statue wird wieder aufgestellt von den Priestern und guckt euch an, was dann passiert. Aber als sie am anderen Morgen früh sich wieder aufmachten, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz, auf der Erde vor der Lade des Herrn liegen, aber sein Haupt und seine beiden Hände abgeschlagen, auf der Schwelle, dass der Rumpf allein da lag. Wow, am nächsten Tag gerade wieder das gleiche Spiel. Nur dieses Mal ist die Statue kaputt, kannst du nicht wieder aufstellen. Hey, 2-2. 2-2, Gott kämpft. Er allein. Und es wird noch schlimmer. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Leuten von Ashdod. Und er brachte Verderben über sie und schlug sie mit bösen Beulen. Ashdod und sein Gebiet. 3-2. Es geht weiter. Die Hand des Herrn lag schwer auf ihn. Und die Philister sind verzweifelt. Was machen wir mit dieser Bundeslade, die bei uns ist? Lass sie uns wegbringen an einen anderen Ort. Und sie bringen sie an einen anderen Ort und es geht genau das gleiche Spiel wieder los an dem Ort. Und die schicken sie schnell wieder an einen anderen Ort. Am Ende steht es 2-5. Und Und die Philister kommen zusammen und sagen, wir müssen eine Konferenz halten. Wir müssen uns überlegen, was machen wir mit dieser Bundeslade? Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen, sende die Lade des Gottes Israels zurück an ihren Ort, dass sie mich und mein Volk nicht töte. Denn es kam ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt. Die Hand Gottes lag schwer auf ihr. Hey, an diesem Punkt ist das Spiel vorbei. 5-2. Es wird den Philistern klar, wir müssen diese Bundeslade zurückschicken. Wir haben nicht gesiegt, sondern dieser Gott Israels hat gesiegt. Deine Situation in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, da geht's nicht weiter, da gibt's keinen Ausweg. Vielleicht ist es eine Familiensituation. Vielleicht eine Scheidung, eine Beziehung, wo zerbricht. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es eine Situation im Job, bei der Arbeit, mit Menschen, mit denen du viel zu tun hast. Wo du keine Hoffnung mehr hast. Vielleicht ist es eine Sucht. An dieser Situation gibt es einen Ausweg. Und die heißt Gott. Ich hänge. Es gibt hier dieses Bild, wo so eine aussichtslose Situation beschreiben soll. Und ihr seht hier im Grünen, das soll den Teufel darstellen. Und der spielt Schach, der spielt den Lebensschach gegen diesen jungen Mann. Und dieser Teufel, dieser grüne Person, der hat schon so ein Grinsen auf seinem Gesicht, weil er weiß, ich habe gut gespielt, ich habe sehr gut gespielt. Dieser junge Mann, der ist kurz davor, dass er schachmatt ist. Der hat eigentlich keinen weiteren Zug mehr. Der weiß nicht weiter. Und dieser junge Mann, der ist verzweifelt. Was soll ich machen? Wie soll es weitergehen? Wie soll ich das hinbekommen? Vielleicht ist es genau deine Situation, wo der Teufel dir schon sagt, du bist schachmatt, da gibt es keinen Ausweg, da geht es nicht weiter. Dieses Bild hat einen Schachmeister gesehen und er hat sich da rein vertieft. Und er schaut sich dieses Bild an und er studiert und wird immer unruhiger und sagt auf einmal, nein, nein, nein. Und er sagt, hey, es gibt da noch einen Ausweg. Der König hat noch einen weiteren Zug. Und sie bauen dieses Schachspiel auf und sie spielen das zu Ende und tatsächlich gewinnt dieser junge Mann, vertreten von diesem Schachmeister. Es gibt noch einen Ausweg, der König hat noch einen weiteren Zug. Hey, wenn du in dieser Situation bist, dann lehrt uns diese Geschichte im Samuel, dass es noch einen Ausweg gibt. Es gibt noch einen weiteren Zug. Gott hat in deiner Situation noch einen weiteren Zug. Da gibt es noch einen Zug. Wenn Gott eingreift, dann fallen die Götzen. Dann fallen die Götzen auch in deinem Leben. Und das ist eine harte Situation. Aber wenn Gott eingreift, dann siegt er. Die Frage, die ich dir mitgeben will, ist, in deiner Situation, willst du da die stumme Lade Gottes in deinem Leben haben? Die Soforthilfe, die sofort helfen muss und die Wahrheit vielleicht außer Augen lässt? Das führt ins Verderben. Das kommt nicht gut. Hey, in deiner Situation, da brauchst du den lebendigen Gott. Da musst du sagen, ja Gott, und was hast du mir jetzt zu sagen? Was sagst du mir in meiner Situation? Ich will auf dich hören. Ich will, dass du in diese Situation redest. Weil ich weiß, es gibt da noch einen Ausweg. Du hast noch einen Zug. Bitte zeig den mir. Aber dein Zug, nicht mein Zug. Hey, und ich will dir heute Hausaufgaben mitgeben. Vielleicht bist du schon lange nicht mehr in der Schule gewesen, deshalb bist du ganz froh und happy, wenn es jetzt Hausaufgaben gibt. Nimm dir diese Woche 2 Zeitpunkte, die du in deinen Kalender, der vielleicht überfüllt ist, eintragst und dir sagst, okay, diese zwei Momente, die reserviere ich Gott und dieser Situation. Dieser Situation, wo ich keine Hoffnung habe. Und dann setz dich hin und sag, Gott, hier bin ich. Ich möchte, dass du in meine Situation sprichst, weil ich weiß, du hast noch einen Ausweg. Ich weiß, du hast noch einen Zug. Und ich möchte hören. Ich möchte nicht die stumme Lade Gottes in meinem Leben, sondern ich will dich in meinem Leben haben, den lebendigen Gott. Weil wenn Gott kommt, dann fallen die Götzen. Dann siegt er. Okay, ich bin gespannt, was ihr erlebt mit diesen Hausaufgaben. Es rentiert sich, die zu machen. Ich weiß, ich war in der Schule und habe auch nicht immer Hausaufgaben gemacht, aber die rentieren sich wirklich. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab du Dank. Danke, dass du dich so entäußerst. Danke, dass du so viel Macht loslässt. Danke, dass du, ja, dass du dich so erniedrigst für uns, damit wir Heilung, damit wir Rettung, damit wir Hoffnung haben dürfen. Danke, Gott, dass du auch in dieser Geschichte von Samuel, ja, dass du erst wie als der Verlierer aussiehst, aber dann zurückschlägst, dass du dann für dich selbst kämpfst. Danke, Herr Jesus, dass du das tust, dass wir das wissen. Und dass wir nicht anfangen müssen, krampfhaft für all unsere aussichtslosen Situationen zu kämpfen, sondern dass wir dich kämpfen lassen. Danke, Herr Jesus. Bist du in unserem Leben und kämpfst du für uns. Ich bitte dich, dass wir bereit sind, dich zu hören und dich sprechen zu lassen. Dass wir das mit offenen Herzen hören dürfen. Danke, Herr Jesus. Amen.